Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Also, das finde ich übertrieben. Ganz im Ernst jetzt. Das ist übertrieben. Ich finde, das kann man nicht machen. Man kann doch nicht hingehen und das ganze Ding New Berlin Film Award nennen und dann findet das jetzt gerade in diesem Jahr schon zum 15. Mal statt. Herzlichen Glückwunsch. Achtung Berlin zum kleinen Jubiläum. Kleines, mittlerweile gar nicht mehr so kleines, aber vor allem sehr feines Filmfest in Berlin geht aktuell noch bis morgen und dann nehme ich euch heute in dieser eine Stunde Film mit hin. Wir treffen dort zwei super tolle Frauen. Zum einen Gina Stiebitz, die stellt dort in diesem Jahr eine neue Serie vor, in der sie mitspielt. Wir sind jetzt, heißt die Serie. Und wir treffen Schauspielstar Katharina Wackernagel, die bei Achtung Berlin dieses Jahr ihr Spielfilm-Regiedebüt feiert. Übrigens, genau heute Abend, genau jetzt gerade. Dann kommt Anna Wollner noch rein. Sie hat sich mit Elias Mbarek und Regisseur Marco Kreuzpaintner über den Gerichtsthriller Der Fall Collini unterhalten. Startet Donnerstag im Kino und es gibt auch neu ab Donnerstag was Neues, extrem Gruseliges im Kino von Horror-Mastermind James Wan, nämlich den Dämonenschocker Joronas Fluch. Haben wir genug zu tun, also bitte sehr reinkommen, hinsetzen, Ohren auf und besser ein dickes Jäckchen anziehen, wie zumindest Tyrion Lannister gestern Nacht um 3:15 sagen würde.
Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Wenigstens frieren euch nicht die Eier ab.
Ihr nehmt großen Anstoß an Zwergenwitzen, doch Hanuchenwitze liebt ihr. Wieso?
Weil ich noch Eier habe und ihr nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Kein Mensch braucht Loga fucking Rhythmus.
Machen wir das jetzt?
Das hatten wir in der 11.
No shit.
Weißt du, wie viele Kalorien das hat?
Nee.
Mit Butter?
Ja.
Welcher Käse?
Gouda? Keine Ahnung, hatten wir jetzt
321.
Wir hatten Seite 321.
Nee, 321 Kalorien. Willst du auch den Fettanteil wissen?
Nee. 13 Fette, davon 7 gesättigt.
Ist so eine klassische Schulszene unter Mädels in der 12. Klasse, wie man sich das so vorstellt, oder? Die eine will kurz vor Mathe einfach nur in Ruhe in ihr Käsebrot beißen, während die andere ihr die Kalorien und Fette vorrechnet. Herzlich willkommen in der neuen Serie Wir sind jetzt, die im Moment auf dem Berliner Filmfestival Achtung Berlin läuft, da vorgestellt wurde. Ich war am Samstag da mal ein bisschen für euch unterwegs. Neben Spielfilmen, mittellangen und Kurzfilmen und auch Dokus gibt's da eben auch Serien, jetzt zum 3. Mal auf dem Festival. Und neben etablierten wie 8 Tage und Dogs of Berlin, die nicht mehr ganz so frisch sind, haben wir auch schon drüber gesprochen, dieses Jahr eben auch diese hier, Wir sind jetzt. Schule. Abi ist das Thema, ist eine deutsche Serie von RTL 2, demnächst aber ab Ende April erstmal auf dem Streamingportal TV Now zu sehen und besetzt mit einer Menge toller junger deutscher Schauspielerinnen und Schauspieler, Lisa Marie Koroll zum Beispiel, das war die, die eben in Ruhe ins Pausenbrot beißen wollte und auch Gina Stiebitz, kennen einige vielleicht aus der Serie Dark, das war die Erbsen- bzw. Kalorienzählerin. Schulalltag, lustiger und nicht ganz so lustiger. Gleich die erste Folge beginnt mit einer Mobbing-Szene und ab da wird dann 3 Wochen zurückgespult und die Story erzählt, wie es genau dahin gehen konnte. Seriennachtigall, ich hör dir kopieren, dachte ich erst, fühlt sich doch so ein bisschen nach einer deutschen Version von 13 Reasons Why an, also nach Tote Mädchen lügen nicht, unterscheidet sich dann aber doch davon, zum Glück. Geht im Wesentlichen um eine Mädels-Dreier-Kombo, die gemeinsam die Abi-Zeit durchlebt, inklusive eines dramatischen Zwischenfalls, der dann alles verändert. Mehr Gespoiler gibt's hier nicht an dieser Stelle. Ende April geht's los, hatte ich gesagt. Wir sprechen aber jetzt gleich schon mit der biestigen Kalorienzählerin aus dem Ausschnitt von gerade eben, mit der tollen Gina Stiebitz, die ich auf dem Festival getroffen habe. Könnt ihr euch drauf freuen? Tolle, sehr talentierte junge Schauspielerin und die gibt's gleich hier.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film ist unterwegs auf Achtung Berlin. Ihr erinnert euch, da waren wir letztes Jahr schon ein kleines, aber sehr feines Berliner Filmfestival. Dieses Jahr kleine Jubiläumsausgabe, könnte man sagen. Das 15. Mal Achtung Berlin. Und es ist ja mal das Festival, auf dem wir so kleine Perlen finden, wo man so kleine, schöne Filme findet, aber auch kleine neue Serien, die vielleicht sogar ganz groß werden. Wissen wir noch nicht, werden wir abwarten müssen. Wie zum Beispiel Wir sind jetzt, die Serie, über die wir gerade eben schon auch gesprochen haben hier in der Sendung. Und weil ich euch dazu eine der Hauptdarstellerinnen versprochen hatte, habe ich großes Glück, dass sie auch gekommen ist. Gina Stiewitz, ich grüße dich.
Hi, danke, dass du das Ganze mit mir machst hier.
Sehr, sehr gerne. So eine Serie auf dem Festival, lass uns damit mal anfangen. Das ist ja, auch wenn du deinen Job jetzt auch schon wirklich ein bisschen länger machst, wahrscheinlich nicht so ganz alltäglich, ne?
Nee, nicht unbedingt. Also Serien auf Festivals ist, glaube ich, eh sehr rar. Aber, also Dark war zum Beispiel auch auf dem Toronto Film Festival.
Genau.
Da haben wir, glaube ich, auch Premiere gefeiert. Ich persönlich war jetzt nicht da.
Hast mitgespielt?
Ich habe mitgespielt, genau. Aber ja, ich war auch noch nie auf dem Achtung Berlin Festival. Ich bin jetzt super gespannt, wie das alles ankommt. Und
wir hocken jetzt hier auch nicht irgendwo, sondern wir haben, das ist wirklich, das hat Seltenheitswert. Wir sollten das für einen Augenblick genießen, weil wir gerade ganz alleine, zu zweit, im Babylon-Kino sitzen.
Mit Ernst Lubitsch aber hier.
Mit Ernst Lubitsch, der genau eine Reihe vor uns leicht versetzt sitzt, also quasi seine Statue mit der kleinen Ernst Lubitsch-Handpuppe. kennt ihr vom Lubitsch-Preis, der jedes Jahr hier verliehen wird, wo wir auch schon drüber berichtet haben. Daher vielleicht auch so ein bisschen die etwas hallende Akustik, aber ehrwürdiger Platz, um sich zu unterhalten über diese neue Serie. Du bist 21.
Genau, ja.
Wie weit fühlt sich Schule, also so Schulzeit, was ja das Kernsetting eurer Serie ist, wie weit fühlt sich das jetzt schon für dich weg an?
Oh, total weit. Also ich meine, ich habe, glaube ich, vor 3-4 Jahren habe ich mein Abi gemacht, auch hier in Berlin. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Aber es ist schon irgendwie wie so ein anderes Leben, eine komplett andere Welt. Also auch meine ganzen Freunde sind jetzt überall verteilt, studieren in verschiedenen Städten und so. Und es fühlt sich schon echt ein ganz anderes Leben irgendwie.
Die erste Szene der Serie, das ist kein Spoilern, das dürfen wir als Synopsis durchaus verraten, ist eine schon unangenehme Mobbing-Szene. Und von da aus geht es dann mit einer kurzen Einblendung 3 Wochen zurück und eure Geschichte wird erzählt.
Ja.
Es gibt einen, auch da werden wir nicht spoilern, aber zumindest sagen, einen dramatischen Zwischenfall. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Presse ihr schon gemacht habt für die Serie, aber seid ihr schon an dem Punkt, wo der doch sicherlich schon vorgekommene Vergleich zu 13 Reasons Why, wo er schon nervt, der Vergleich? Oder?
Wir haben, ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht von diesem Vergleich gehört.
Echt nicht?
Nein, noch gar nicht.
Ich finde das total naheliegend.
Also ich habe jetzt auch mein erstes Interview für diese Serie.
Erste Interview deines Lebens.
Nein, aber für die Serie. Für die Serie selbst. Aber das habe ich lustigerweise echt noch gar nicht gehört. Also ich habe 13 Reasons Why auch geguckt und ich verstehe, warum man da so ein bisschen Parallelen zieht, aber schon nochmal.
Es fängt mit einer Situation an, auch bei euch. Es geht dann 3 Wochen zurück und dann wird halt erzählt, wie es zu dem kommt, was dann letzten Endes passiert ist. Und wie gesagt, wir wollen das nicht spoilern, aber es gibt eine ähnliche Dramatik auch bei euch. Deswegen bin
zweite
ich
Folge.
Fest davon ausgegangen, dass es den Vergleich tatsächlich schon gegeben hat. Ihr habt Premiere heute auf dem Festival. Da wird es die ersten beiden Folgen zu sehen
geben. Genau, die ersten 2 Folgen werden ausgestrahlt.
Genau. Wie viel habt ihr insgesamt gedreht?
4.
Es sind nur 4,
genau. Okay. Also die 2. Staffel ist jetzt auch schon bestätigt.
Ist das schon Serie oder ist das noch Mehrteiler?
Schwierig. Also ich würde sagen, es ist schon eine Serie, aber es kommt einem Mehrteiler ziemlich nah. Serien sind ja meist doch noch etwas länger, würde ich sagen. Ne?
Ja, ich denke auch. Es läuft ja heute bei eurer jetzt aktuell jungen Generation von Schauspielern, läuft ja wahnsinnig viel über Social Media.
Sehr viel, ja.
Und mir geht es dann immer so, ich habe mir natürlich auch dein Insta-Profil angeguckt.
Ah, ein ganz kleines bisschen gestalkt.
Ja klar, das ist mein Job. Hallo? Es ist mein Job, dich zu stalken, bevor wir uns treffen.
Das ist auch vollkommen legitim.
Ich frage ja die ganze Zeit schon nach diesem Unterschied zwischen was ist echt, was ist Fiktion, was ist Real Life, was ist inszeniert. Und letzten Endes, da bist du ja kein Alleinstellungsmerkmal, das kann man ganz viel beobachten, sind auch viele eurer Social-Media-Profile genauso aufgebaut
also
heute.
Total,
das heißt,
also
du droppst immer mal irgendwie, so sieht man, es sind private Bilder, dann hast du aber auch wieder Bilder, wo du weißt, okay, da ist auch das Bild inszeniert, weil das zu irgendeinem Arbeitsprojekt gehört.
Total.
Wie dealst du damit? Wie gehst du damit um, mit diesem Mix?
Also ich habe generell eigentlich so eine negative Grundhaltung Instagram und so gegenüber. Ich weiß, ich mache da auch mit und ich bin da auch drin und ich bin zu viel auf dieser App, viel zu viel. Also ich lösche die immer ab und zu mal, damit ich so eine kleine Pause habe, so einen kleinen Detox. aber wie ich damit deale, also ich habe mir persönlich jetzt zum Beispiel vorgenommen, ich will nicht mehr so viel private Sachen posten. Ich will das mehr zu so einem Arbeitsding machen, wo ich vielleicht Leute update,
Projekte, die du gerade machst.
Mit Projekten, die ich mache oder Drehs, die ich habe oder ein Projekt von einer Freundin, was ich cool fand und so, weißt du? Und will vielleicht weniger so das ganze Private und so mit reinbringen, weil ich glaube, das kann einfach super schnell aus dem Kontext gegriffen werden, so Bilder und dann, ja, irgendwo anders verwenden. Aber Instagram ist, ich bin sehr froh, dass ich, als ich 15 war, das noch nicht so ein Ding war, ehrlich gesagt.
Ja, weil es ja
auch
krass ist,
mir tut das schon
ne?
echt leid, dass so, dass man sich das, du wirst da so bombardiert mit diesen ganzen Bildern von diesen wunderschönen Frauen und dann zeigt ja jeder nur das Perfekt, also seine perfekten Momente, da zeigt niemand, wenn man irgendwie im Bett sitzt, Eis isst und eine Pickelmaske drauf hat oder irgendwas so.
Ja, genau.
Mach ich ja selbst nicht. Aber ja, dieses ganze Insta-Ding ist auf jeden Fall, da will ich eigentlich auch raus. Viele Schauspieler machen es ja auch ohne, zum Beispiel Paula Bär, tolle Schauspielerin, hat ja gar kein Instagram. Und
Jonas
Dassler.
Macht es überhaupt nicht, kein Social
auch
Media.
Toller Schauspieler.
Schauspieler. Ich kann das total verstehen, weil es ja auch Menschen wie euch, die in der Öffentlichkeit stehen, total in Zugzwang bringt. Ne? Du musst irgendwie was bedienen und musst ja selber für dich eine Grenze finden, wo geht's mir zu sehr ins Private.
Und weißt du, was auch das Problem ist? Teilweise, du wirst teilweise gezwungen, ein Instagram zu haben, weil Leute, also Produzenten und so, gucken jetzt auch schon auf dein Instagram, wenn du besetzt wirst, wie viele Instagram-Follower du hast, wie viele Fans du hast. Und das macht dir natürlich als Schauspieler Druck.
Die öffentliche Casting-Mappe.
So ein bisschen, ja, so ein bisschen, klar. Weil wenn du mehr Fans hast, dann gucken wahrscheinlich auch mehr Leute sich dann die Serie oder den Film oder was auch immer an.
Krass.
Und das ist total, das ist eigentlich super schlimm, dass man das so machen muss. Das ist nochmal wie so ein kleiner zweiter Job.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Das ist auch so ein Song, ne? Der beginnt mit Krach und der endet mit Krach. Swarm von The Boikas. Naja gut, muss man dann auch mal einfach aushalten wahrscheinlich. Gina Stiebitz ist unser Gast heute in eine Stunde Film. Wir haben uns Samstag auf dem Achtung Berlin Filmfest getroffen, das noch bis morgen geht. Auf dem Gina ihre neue Serie Wir sind jetzt vorgestellt hat, in der sie mitspielt. 21 ist sie und trotzdem schon relativ lange im Geschäft. Wir haben auch darüber gesprochen, wie es bei ihr losging, nämlich 2010 mit der ebenfalls auch damals schon Serie Wie erziehe ich meine Eltern?
Ja, das genau, war das so war die, so meine erste Rolle eigentlich.
Ne?
Also
so.
Es war meine erste Rolle, Punkt.
Ja, genau.
Genau, und da, ich habe halt zu meiner Mama gesagt, so Mama, ich will Schauspielern, hat sie so eine Massenkinderagentur für mich irgendwie rausgesucht, wo so 3000 Kinder drin waren. und dann bin ich zum Casting.
3000 Kinder und China.
3000 und China, die kleine rothaarige China. Genau, und dann habe ich die Rolle bekommen und wir haben in den Sommerferien gedreht und es war super, es hat super Spaß gemacht. Ich war da auch, habe noch mit einem anderen Mädchen gedreht, was dann meine Freundin halt war. Es war wie Sommerferien so.
Ja, ich finde das dadurch spannend, weil du mit 21 schon auf jetzt fast 10 Jahre zurückblicken kannst. Und
gruselig,
da sicherlich
ja.
auch doch, in meine, wir sind genau in diesem Web 2.0, 3.0 mittlerweile, genau in der Zeit, in der sich in dieser Szene so viel getan hat. Auch für dich sicherlich doch schon erkennbare Veränderungen, seit du angefangen hast bis jetzt, oder?
Ja, schon. Also zum Beispiel, dass mir halt so bewusst geworden ist, also dass teilweise werden wirklich immer die gleichen Leute besetzt und auch zusammengepackt jetzt, was mir jetzt irgendwie ein bisschen bewusst geworden ist. Ich habe ja auch eine Zeit gehabt, da habe ich zum Beispiel gar nicht so viel gedreht, als ich dann jünger war. Da habe ich Schule gemacht, mich auf Schule konzentriert und so. Aber ja, man hat schon ein bisschen Veränderungen und vor allem, dass die Streamingdienste jetzt so groß sind. Das ist ja das Größte eigentlich. Netflix,
klar.
TV Now, Sky, Amazon Prime, alle.
Dazu kommt jetzt noch irgendwie Disney Plus, falls du es mitgekriegt hast vielleicht. Lange angekündigt, kommt jetzt im November Disney Plus, die natürlich die gesamten eigenen Brandings für sich verbuchen. Das heißt, alles, was irgendwie Marvel ist, alles, was Star Wars ist, yes.
Also die letzte Marvel kommt ja jetzt noch raus, habe ich gesehen.
Genau,
ja.
Aber dann wird das Disney quasi auch alles selbst vermarkten. Dazu kommen die ganzen Disney-Eigenformate, also die ganzen irgendwie Live-Action-Filme, Neuauflagen der Zeichentrickklassiker und so.
Nö.
Es wird total krass werden und wahrscheinlich werden wir alle irgendwann nur noch zwischen VOD-Portalen hin und her.
Ich habe auch gerade gedacht, so, ich muss dann diese ganzen Kanäle, ich muss jetzt schon Sky, weil morgen Game of Thrones anfängt, muss ich mir jetzt schon nochmal ein Abo für machen.
Guckst du tatsächlich?
Ich bin Game of Thrones Fan, ja. Ja. Okay. Das sage ich auch ganz stolz.
Ich auch, großer, großer Fan. Ich hatte eigentlich fest vor, wie immer, zu warten, bis die ganze Staffel da ist, alle sechs Folgen.
Ich habe aber Angst, dass alle spoilern. Das habe ich auch. Ich habe gerade mit einem Kollegen auch, und wir sind jetzt drüber geredet im Auto. Ich weiß, dass mir alle, und auch wenn ich auf Instagram hier...
Zufällig, versehentlich, eine Überschrift, reicht ja schon. Ich habe dieses Mal auch gesagt, ey, ich werde es nicht schaffen, mich so abzuschotten, dass ich nichts mitkriege. Also dieses Mal scheiß auf Binge-Watchen, so gerne ich das mache.
Ich finde es auch, ich finde, das ist der beste Weg.
Von Woche zu Woche warten ist quälend, oder? Es ist quälend,
ja,
es ist ganz schlimm. Was ich hoffe einfach, wenn ich mit jungen Schauspielerinnen wie dir rede, dass ihr mittlerweile Nutznießer seid von einer vorangetriebenen MeToo-Debatte. Das würde ich gerne noch von dir wissen. Wenn du heute in irgendwelchen Projekten unterwegs bist, Serie wie jetzt oder Filme drehst, profitiert ihr schon davon als junge Frauengeneration, dass ihr nicht mehr konfrontiert seid mit irgendwelchen mächtigen männlichen Entscheidern, die daherkommen und sagen, ja Mädel, entweder ne, du machst hier oder kannst deine Sachen packen.
Also ich hatte natürlich Gott sei Dank noch nie so eine Erfahrung. Ich habe immer mit ganz, ganz tollen Regisseuren zusammengearbeitet und ich glaube auch, dass es in Deutschland vielleicht nicht generell so ein Problem ist und heutzutage vielleicht auch nicht mehr unbedingt. Mhm. Aber ja, also man erfährt ja trotzdem immer im alltäglichen Leben, also auch via Instagram zum Beispiel, kriege ich ständig irgendwelche Nachrichten und Bilder geschickt.
Die du nicht sehen willst.
Die ich nie sehen wollte. Mhm.
Die dann aus dem Kopf wieder raus müssen, möglichst schnell.
Ja, sie gehen aber nicht so schnell raus, du, sag ich dir.
Das gibt immer noch so Typen, die glauben, dass Frauen sowas gerne sehen möchten und dann total
und
begeistert sind, oder?
Ja, und das ist eine Frechheit. Und das kriegt man halt so auch super, super mit. Aber ich finde es ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde es auch ein wichtiges Thema in dem Sinne, dass einfach es werden nicht so viele gute Frauenrollen geschrieben. Es ist immer nur die Freundin, die Affäre, die Mutter, die Betrogene. Also es sind wenig starke Frauenrollen. Und ich glaube, das ist halt zum Beispiel auch, also jetzt wie bei dem MeToo-Ding vielleicht, ja, aber es gehört dazu irgendwie.
Ich kenne die Problematik natürlich. Ich hoffe, dass sich da was tut.
Ja, ich glaube schon. Also gerade viele junge Regisseure oder Regisseurinnen schreiben jetzt auch echt bessere, stärkere Frauenrollen.
Mhm. Ja, und es ist ja auch nicht damit getan, finde ich, mit dem, was zum Beispiel, was die großen Studios mit den Blockbustern machen, weil es im Endeffekt nichts anderes ist, als einfach eine Frau in eine Männerrolle zu stecken.
Ja.
Es wird dadurch keine Frauenrolle. Sie lassen jetzt ganz oft, gerade auch in Actionfilmen, lassen sie einfach Frauen in die Rollen von Männern schlüpfen. Und das, finde ich, ist nicht das, wo es eigentlich hingehen soll.
Da muss einfach wirklich was geschrieben werden für, ne?
Richtig, vollkommen richtig. Lass uns mal einen hypothetischen Blick nach vorne machen, weil ich mich gefragt habe, wenn wir uns jetzt in 10 Jahren zum Interview wieder treffen, über was für ein Projekt, wenn du dann Anfang 30 bist, 10 Jahre weiter als jetzt, über was für ein Projekt, Film, Serie, wie auch immer, würdest du dich in 10 Jahren gerne mit mir treffen?
Also ich würde gerne ein bisschen im Ausland und so arbeiten. Also ich bin halb Engländerin. Ich habe rote Haare, für alle, die nicht wissen, wie ich aussehe.
Für alle, die im Radio nicht so gut gucken können. Gina hat schon auch rote Haare.
Ich habe auch mein Abi und so auf Englisch gemacht.
Das heißt, kurze Zwischenfrage, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Alice, die ist dementsprechend eine Alice.
Genau. Meine Uroma, väterlicherseits, hieß Alice und deshalb bin ich Gina
Deswegen
Alice.
Deswegen bist du Gina Alice. Okay,
genau.
Haben wir auch geklärt.
Genau. Das ist die Geschichte. Ich würde gerne im Ausland, spezifisch vielleicht auch im englischen Raum so ein bisschen arbeiten. Ich habe super Lust auf historische Sachen.
Also du möchtest dann quasi außerhalb Europas drehen in einigen Jahren, wenn du von England redest.
Hoffen wir nicht.
Nach irgendwann dann erfolgtem Brexit oder vielleicht auch nicht. Gucken wir mal, ob es noch Europa ist oder nicht, okay?
Ich glaube, die bleiben, ich sag's
also
mal so.
Also es ist möglicherweise ein internationales Projekt, über das wir dann reden, okay?
Genau, möglicherweise, hoffentlich. Und super gern was Historisches und natürlich auch eine starke, coole Frauenrolle, facettenreich, mit sehr vielen Layers und genau, das wäre so das Ziel.
Das schreiben wir auf für dieses Treffen in 10 Jahren.
Ja, dann reden wir über diesen Tag.
Im leeren Babylon bei Achtung Berlin, eine Reihe hinter Ernst Lubitsch.
Auf Platz? Auf welchen Plätzen?
Auf welchen Platz? Plätzen?
4 und 3.
4 und 3.
3 und 4.
3 und 4, okay. Plätze 3 und 4 in der 5. Reihe.
Genau.
Das merken wir uns. Das war ganz toll. Ein schöner Besuch in eine Stunde Film. Gina Alice Stiebitz, vielen Dank für den Besuch hier bei uns.
Danke dir.
Ich wünsche euch eine tolle Premiere. Viel Erfolg mit der Serie. Erst auf TV Now, dann später im Fernsehen, wenn wir genau wissen, wann dann werden wir auch das nochmal erzählen. Und ich hatte Spaß.
Ich auch.
Mit eurer Serie auch, mit dir sowieso. Danke für den Besuch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit einer ganz speziellen Rolle ist er ganz groß geworden. Und zwar als chaotischer und nicht immer ganz gesetzestreuer Lehrer Zeki Müller in Fuck You Goethe. Chantal Heuleise blökt es vermutlich auch heute noch über die Schulhöfe der Republik. Aber Elias Mbarek, der kann nicht nur prollig lustig unterwegs sein, sondern auch ernst. Das versucht er zumindest in Der Fall Collini, der ab Donnerstag im Kino ist. Anna Wollner ist bei mir. Hallo!
Hallo, Tom.
Du hast den Film gesehen und Elias Mbarek samt Regisseur Marco Kreuzpaintner getroffen. Anna, das Ganze ist eine Ferdinand von Schirach-Verfilmung und nicht ganz unkompliziert. Drösel doch vielleicht den Film an sich erstmal ein klein bisschen auf.
Sehr gerne. Also Elias Mbarek, der spielt den jungen Anwalt Kaspar Leinen, der kurz nach Abschluss des Studiums einen Fall übernimmt, der erstmal auf den ersten Blick eindeutig zu sein scheint.
Der Beschuldigte heißt Fabrizio Collini, 1934 in Monte Cassino bei Pisa geboren, italienischer Staatsbürger. Er wird beschuldigt, Jean-Baptiste Meyer in der Präsidentensuite des Hotels Circle mit 3 Schüssen in den Kopf getötet zu haben.
Wollen Sie zuvor mit Ihrem Mandanten sprechen, Herr Rechtsanwalt?
Natürlich.
Das Problem daran, sein Mandant, der schweigt zur Tat, aber er bleibt hartnäckig und findet raus, warum sein Mandant den Großindustriellen erschossen hat. Und das hat zu tun mit einem alten Gesetz aus den 70er Jahren, nämlich dem Drehergesetz, das damals klammheimlich dafür gesorgt hat, dass Kriegsverbrecher nur wegen Totschlag verurteilt werden, aber nicht wegen Mord. Ja, und Totschlag war damals schon für die Gräueltaten der Nazis in den 40er Jahren verjährt.
Ich habe, gebe ich an dieser Stelle zu, das ein oder andere kleine Problem damit gehabt, Elias Mbarek diese Anwaltnummer abzukaufen. So sag ich's mal. Wie ging's dir?
Er geht halt etwas naiv an die Sache ran, aber das passt zur naiven Art von Mbareks Spiel. Auch das Dilemma, in dem er steckt, zwischen Recht und Gerechtigkeit urteilen zu müssen. Er winkt ab im Gespräch und meint, ja, Komödie oder Drama, das ist ihm persönlich relativ egal.
Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Man braucht ein gutes Drehbuch und einen guten Regisseur und dann liest man das und wenn alles schlüssig ist und alles gut inszeniert ist, dann funktioniert es am Schluss. Ich glaube, es ist gar nicht so, also man muss es gar nicht so hochhängen. Also so viel Zugang musste ich mir da nicht suchen, ehrlich gesagt. Also ich behaupte ja auch nur, ein Anwalt zu sein.
Interessanter Ansatz, die Schauspielerei zu verstehen, aber es passt zu Mbarek, der in Interviews immer noch etwas bräsig ist.
Ja, aber sag doch mal, ist das nicht von Kreuzpaintner auch ein ganz bewusster Schachzug, Mbarek zu besetzen? Weil natürlich auch Kreuzpaintner weiß, dass der einfach zieht.
Schon, aber das, finde ich, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen und das sieht er ähnlich.
Also man muss ehrlich sagen, Elias war gesetzt, als ich das Angebot bereits bekam, aber man hätte es eigentlich nicht schlauer machen können, muss ich jetzt mal sagen. Entgegen dem natürlich allen Schubladendenken, wo man natürlich die hört, kann der denn sowas, der ist doch eher für Komödie bekannt und sowas. Verdammt nochmal, das sind Schauspieler. Also Matthew McConaughey hat vor Texas Buyers Club auch den Surfer Dude gespielt, ne? Und jetzt zählt er zu den sogenannten besten Schauspielern der Welt. Also es ist halt auch immer die Frage, wie entlässt man Leute aus Schubladen, wie sehr fordert man sie und wie sehr traut man sich auch, egal ob jemand ein Star ist oder nicht, zu sagen, so funktioniert es aber nicht. Also die Bereitschaft auch eines Stars mit einem Regisseur zu arbeiten, auch wenn man der größte Movie-Star dieses Landes ist.
Insofern würde ich sagen, alles richtig gemacht, auch wenn ich weiß, dass dir der Film zu kitschig war. Mir war es am Ende etwas zu ausdekliniert, ja. Aber damit kann ich irgendwie dann doch leben.
Das große Thema des Films ist ja Gerechtigkeit auf der einen Seite, das Recht auf der anderen, die unterschiedliche Auslegung von beidem. Und klar erzählt der Film über ein Gesetz aus den 60ern und die Verjährung von Nazi-Verbrechen. Aber wie aktuell, würdest du sagen, ist das Ganze heute noch?
Erstmal schafft er ein Bewusstsein dafür. Ich hatte zum Beispiel vorher noch nie von diesem Drehergesetz gehört. Und Kreuzpaintner meint, egal welche Zeit, was Brisantes, gibt es immer.
Was das Schöne daran ist an diesem Film ist, dass man, ich glaube, es hat länger keinen Film mehr gegeben, wo so Recht und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit so dicht erzählt wurde. Und ganz ehrlich gesagt, mir waren es immer die liebsten Filme, wenn sozusagen stellvertretend für dafür, dass es in der Gesellschaft wahrscheinlich nicht möglich ist, ein Leinwand hält für mich, das zumindest in den 100 Minuten einmal gelöst hat und so man so das Gefühl hatte, jetzt ist Gerechtigkeit hergestellt, dass Kino da zumindest immer ein Hoffnungsschimmer sein kann und dadurch auch vielleicht Menschen motivieren kann, wo wir oft in so unserer zynischen Zeit leben, wo viele sagen, na, was sollen wir denn gegen Global Warming tun?
Ilias Mbarek hingegen verklausuliert das Ganze ein ganz klein wenig mehr.
Ich glaube sehr viel, weil diese Schuldfrage sich ja immer irgendwie stellt. Also wie geht man mit Selbstjustiz um? Wann ist jemand schuldig, wenn er sich sozusagen das Recht aneignet? Oder inwieweit kann man jemanden verstehen, wenn er Selbstjustiz übt? Also das sind so Fragen, die einen immer beschäftigen können, auch immer schon beschäftigt haben, aber dennoch ist es ja kein NS-Film oder so oder ein Film, der sich mit dieser Zeit beschäftigt, sondern mit Aspekten, die daher beruhen und mit Verbrechen, die damals begangen wurden und nicht gesühnt wurden.
Also ich habe Mbarek jetzt wirklich schon oft getroffen, was mich wirklich mal interessieren würde, ob er in Interviews immer nur so tut, so bräsig zu sein. Oder ob er wirklich so ist.
Das werden wir heute nicht mehr klären, vermutlich. Es ist aber ein wirklich sehr schöner Gedankenansatz, den ich gerne weiter mit dir zusammen verfolgen werde. Danke dir, Anna Wollner.
Gern geschehen.
Ab Donnerstag ist dieser Film erstmal im Kino und der Elias in eben diesem Film, der Fall Collini. Wenn ihr ein Fazit von mir hören wollt, ich würde sagen, man kann den auch im Fernsehen gucken. Muss man jetzt nicht unbedingt im Kino gesehen haben. Also großes Leinwandgefühl hatte ich dabei jetzt nicht, sondern eher so ein ZDF Donnerstagabend 2015 Gefühl. Meine Meinung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir gehen nochmal kurz zurück aufs Filmfest Achtung Berlin, weil ich euch ja anfangs der eine Stunde Film auch noch Katharina Wackernagel versprochen hatte. Die kennt ihr als eine der vielbeschäftigsten deutschen Schauspielerinnen aus Filmen wie Das Wunder von Längerde, Kontergan, Herbstkind, der Bader-Meinhof-Komplex oder aus ihrer Hauptrolle in der ZDF-Krimiserie Stralsund. Das Festival lernt sie jetzt gerade in diesem Moment, heute ist Premiere, als Regisseurin kennen. Sie stellt heute ihren Debüt-Spielfilm Wenn Fliegen träumen vor. Sehr skurril, witziges Roadmovie zweier Halbschwestern, die eine weiß, die andere schwarz, deren Vater gerade in Norwegen verstorben ist, zu dem die beiden Halbschwestern aber kaum Kontakt hatten. Es ist also eine Reise in eine Vergangenheit, die die beiden kaum miteinander geteilt haben und auch mit ihrem Vater, ihrem Leiblichen, kaum geteilt haben. Und sie treten sie an, die Reise, in einem uralten, ausgedienten Feuerwehrbus mit ebenfalls sehr skurrilen Menschen, die ihnen auf dieser Reise begegnen. Das Drehbuch zum Film hat Katharinas Halbbruder Jonas Grosch geschrieben. Die zwei machen schon seit Jahren diverse Projekte zusammen. Und so, meinte Katharina im Gespräch auf dem Festival, war jetzt auch ihr Regiedebüt letzten Endes Family Business.
Also weil eben, ich mache mit meinem Bruder zusammen schon lange Filme und bei denen hat natürlich auch er Regie gemacht, bei den ersten drei gemeinsamen, unabhängigen Produktionen. Aber da habe ich dann auch immer die Hauptrolle gespielt. Also deswegen stand es gar nicht zur Debatte, ob ich da Regie machen würde, wollen würde. Und jetzt bei Wenn Fliegen träumen, kamen so zwei Sachen zusammen. Zum einen hatte ich gesagt, also ich will Regie machen und ich will vor meinem 40. Geburtstag meinen ersten Kinofilm gemacht haben. Habe ich geschafft.
Hast du geschafft.
Zudem war es so, das Buch Wenn Fliegen träumen hat auch Jonas, mein Bruder Jonas Grosch, geschrieben. Und aber schon vor 12 Jahren. Und damals hatte er die Figur der Naja für mich geschrieben. Und damals haben wir auch versucht, das Projekt zu realisieren. Das ist uns nicht gelungen, weil eben natürlich ein Roadmovie auch ganz schön aufwendig ist. Und wenn man jetzt eine freie Produktion ist, dann ist es einfach schwieriger zu stemmen. Und wir haben dann andere Filme gemacht, aber der blieb uns immer noch im Kopf hängen, so, dass es den gibt und dass wir den machen wollen. Und dann eben vor anderthalb Jahren hat Jonas gesagt, hey, wollen wir den nicht machen? Und wäre das nicht dann dein Regiedebüt? Und dann war die Idee geboren und dann haben wir es auch gemacht.
Und dann ist es genauso gekommen. Ich bitte das jetzt mal an dieser Stelle kurz zu verstehen als kleinen Appetizer. Denn der Film Wenn Fliegen träumen startet Ende Juni im Kino, ist gar nicht mehr so lange hin, hat also jetzt schon einen feststehenden Release-Termin, 27.06. Und dann gibt es zum Filmstart das komplette, sehr spannende Gespräch mit Katharina Wackernagel in eine Stunde Film. Es muss ja nicht alles heute hier reingequetscht werden. Es wäre doch schade drum, das jetzt zu stopfen und zu pressen, nur weil jetzt gerade das Filmfestival läuft. Also Knoten ins Bein am 25.06., dem Dienstag vor Filmstart, in eine Stunde Film. Katharina Wackernagel dann in Spielfilmlänge hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Pater, können Sie uns helfen?
Die Kirche arbeitet mit Menschen zusammen, die sich auf solche Situationen spezialisiert haben.
Es ist Ayodona.
Kommt sie her?
Sie ist bereits hier.
Was sollen wir jetzt tun?
Ich würde ja sagen, rennen, wenn das irgendwas nützen würde. Tut es aber nicht. Dem Fluch von La Llorona entkommt ganz offenbar niemand. Und genauso heißt dann auch der neue Mystery-Dämonen-Schocker von Legende James Wan, Lloronas Fluch. James Wan, wer es nicht sofort parat hat, ist der Macher der Saw-Reihe. Auch The Conjuring und Annabelle sind von ihm. Der Typ hat also durchaus Ahnung vom professionellen Blut in den Adern gefrieren lassen. Hier ist es die Story einer mexikanischen Frau aus dem 18. Jahrhundert, 17. 18. Jahrhundert, die Legende nach ihre beiden Kinder aus Rache an ihrem untreuen Ehemann ertränkt hatte, die es dann aber so sehr bereute, diesen Mord an ihren eigenen Kindern, dass sie sich in denselben Fluss stürzte und seitdem als Dämon durch die Jahrhunderte reist, auf der Suche nach lebenden Ersatzkindern für ihre beiden Toten. Zack, sind wir im Jahr 1973 in den USA bei einer alleinerziehenden Mutter, die auch zwei kleine Kinder hat, und ihr ahnt, was passiert. Abends, dunkel draußen, eine Badewanne im Badezimmer im oberen Stockwerk des Hauses, und während die Mutter mal kurz beim Sohn unten im Wohnzimmer ist, sitzt die Tochter alleine in der Wanne. Aber wer, von dem man nur die Arme sieht, steht dann hinter ihr und wäscht ihr die Haare?
Ausspülen.
Na hoppla, war da jemand? Puh, zum Glück nicht. Ups, war doch jemand. Ja, doof. So ist das in dem James-Wan-Film, so war das schon in den Saw-Filmen, in den The Conjuring-Filmen und bei Horrorpuppe Annabelle, die übrigens für Kenner der gesamten Reihe, ihr werdet das merken, wenn ihr auskennt, einen horrormäßig witzigen Cameo-Auftritt hat. Jetzt also Lloronas Fluch, der neue Schocker von Wan. Aber nach altem Muster muss ich auch dazu sagen, selbst die Schreckmomente folgen einem klaren Plan, wie auch eben gerade gehört. Also immer wenn der Sound komplett weggeht, kommt danach der Sound und Bild Hammer angeflogen. Gerne mal typisch optisch auch von der Seite ins Bild. Ist nicht schlecht, es funktioniert, also man kackt sich schon noch ordentlich genug ein. Ich will nur sagen, dass die Macher in Wans Team langsam so ein bisschen aufpassen müssen, nicht immer denselben Horror nur mit anderer Story zu drehen, sonst wird es irgendwann langweilig. Checkt es selbst, wenn ihr euch traut, ab Donnerstag Lloronas Fluch im Kino. Ich jetzt raus hier und zwar zack, zack, eine Stunde Film für heute vorbei. Nächsten Dienstag wieder, Tom Westholz sagt Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.